Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Da sind wir wieder mit Andreas, mit Oliver zurück zur Spezialfolge Teil 2 zur Fußballnation Argentinien. Wir haben schon viel über die argentinische Liga gesprochen, über Potrero, über Trainer, über Marcelo Bielsa zum Beispiel. Und Olli, du hast in der vorherigen Folge schon so ein bisschen angeteasert. Du hast viele Trainer kennengelernt und sehr, sehr viele spannende Trainer kamen und beziehungsweise kommen aus Rosario. Wo ich mir jetzt nochmal zurückerinnert habe, ist das für dich so wie so eine Trainerschmiede da? Oder weil in Deutschland, oder wenn wir über Spanien reden, dann haben wir da vor allem das Baskenland als große Trainerschmiede. In Deutschland ist es tatsächlich ja Baden-Württemberg, muss man so sagen. ist es da Rosario oder was ist für ein Teil oder kann man das gar nicht so pauschalisieren in Argentinien?
Ja, ich sag mal, ist jetzt natürlich für mich so aus der Ferne, habe ich jetzt auch natürlich jetzt nicht so den Überblick, wie jetzt die Trainerausbildung in Argentinien da im Detail abläuft, ob das da auch ein regionales Ding ist. Ich glaube, es ist eher so, dass sich natürlich Trainer, die aus der Region kommen, dann auch irgendwie gegenseitig beeinflussen. Ne, beziehungsweise auch gegenseitig irgendwie dann auch helfen wahrscheinlich, sich auch irgendwo dann können. Also glaube schon, dass es eher ein Netzwerk ist, ne, das sich dann über die Jahre dann irgendwie dort aufgebaut hat. Und ja, trotzdem muss man halt auch sagen, Rosario ist halt auch eine der größten Städte in Argentinien, ne? Also auch Fußball verrückt. Du hast mit Rosario Central und Newell's Old Boys auch zwei riesige Clubs mit einer unfassbaren, mit einem Einfluss auf den argentinischen Fußball und dementsprechend glaube ich schon, dass dann auch die Trainer, die sich ja dort irgendwie auch connecten zusammen und vielleicht dann auch irgendwie über die Jahre weiterhin beeinflussen und dann auch, es dann halt so wirkt, dass es schon ein Stück weit Rosario-lastig ist.
Ja, da will ich gleich mal reinkrätschen, wenn ich darf. Und zwar genau. Rosario ist ja so, ich sag immer so die Wiege des Football Argentino, weil wenn du mal schaust, Lionel Messi, also jetzt von den Weltmeistern, Lionel Messi, Angel Di Maria, beide aus Rosario, Scaloni aus Rosario, Bielsa aus Rosario, Carlos Menotti, wahrscheinlich der bekannteste aller Trainer in Argentinien, Rosario. Und der Godfather Grifa, El Maestro Grifa, also nochmal eine andere Generation, aber bei dem haben die alle gelernt, der Marcelo Bielsa zum Beispiel, auch Rosarino, ne? Tata Martino, es gibt so viele, die sind alle aus Rosario. Danach hast du, Buenos Aires hat auch unendlich viele Trainer rausgebracht, aber wenn du siehst, dass Rosario halt so viel kleiner ist, als jetzt nochmal Großraum Buenos Aires, ist das schon bemerkenswert, was da alles herausgekommen ist, ne? Und man sagt auch immer so ein bisschen so, der Spielstil in Rosario ist ein bisschen technischer, so, weil auch da nochmal dieses Potrero-Ding, dieses Kleinfeld, diese viele 1-gegen-1 so, auch nochmal ein bisschen mehr gelebt wird, so diese Enge. Und diese Schulen, diese bestimmten, also Córdoba hat auch mal noch eine, La Plata, Buenos Aires, Rosario. Da ist schon, glaube ich, die bestimmendste ist schon die Stadt von Che Guevara, ne, Rosario. Und das ist schon sehr auffällig. So. Ich hoffe, wir kommen später nochmal so ein bisschen ein bisschen mehr zu sprechen. Das ist mega interessant.
Du hast ja jetzt zum Beispiel mit dem Technischen schon so einen Erklärungsansatz oder eine Idee, woran es auch liegen könnte, geliefert. Aber was macht das generell aus, Rosario? Angesprochen ist ja jetzt keine Kleinstadt, aber kleiner als Boca. Auch von der Region her, weil wenn wir zum Beispiel wieder über Spanien reden, Baskenland, ja ganz andere Region, ganz anderer, also auch großer Regionalstolz, wie zum Beispiel in Katalonien, die ja auch sehr, sehr von sich überzeugt sind, aber die Basken verstehen sich ja schon sehr auch als diese Arbeiter, die sich alles hart erarbeitet haben, auch ihren Reichtum, den sie ja schon in ihrer Region haben. Wie ist das in Rosario auch gerade mit dem Regionalstolz und dem, wie die Identität dort ist?
Ich würde sagen, so wie in ganz Argentinien groß, ne, das sind alles so Patrioten, so Lokalpatrioten. Ich glaube, was bei Rosario vielleicht nochmal ein bisschen spezieller ist, es ist ja nördlich von von Buenos Aires. Es ist auch so ein Umschlagplatz, es ist auch ein bisschen heftiger, das Pflaster ist auch so, ich will jetzt gar nicht in das Thema einsteigen zu sehr, aber es ist auch so ein Drogenumschlagplatz, also alles, was da so von nördlich von LATAM runterkommt, ist einfach ein bisschen mehr Konflikt zwischen Drogen und Polizei oder auf der Straße. Es ist so ein bisschen, es ist schon heavier auf jeden Fall. Wie und ob, ist für mich auch schwer, da wirklich eine fundierte Fußballmeinung zu haben. Inwiefern das dann wirklich auf den Fußball überschwappt, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber ich glaube eher, dass das, was Olli am Anfang meinte, es gibt dann halt gewisse Figuren, die sich gegenseitig so ein bisschen beeinflussen. Und da gab es halt in der Vergangenheit einfach viel in Rosario und ich glaube, das wurde dann dadurch so ein bisschen befeuert. Und weil du hast immer diese Eigenheiten überall in Argentinien und überall wird Fußball gespielt und überall ist ja das sind ja Nuancen. So, auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, ja, Rosario, das ist so ein bisschen der technischer oder so. Aber technischer Fußball wird in ganz Argentinien gespielt, weil dieser argentinische Fußball, dieses Kleinfeldding, das hast du im ganzen Land. So, ne? Und von daher, ich finde, es ist schwer zu beantworten, die Frage, aber es ist sehr auffällig, dass da sehr viel aus Rosario einfach kommt.
Wenn wir so über Argentinien und die Identität des Fußballs, die Fußballphilosophie reden, kann man sagen, welcher Trainer den größten Einfluss hatte darauf in der Geschichte? Ist es Menotti?
Ich glaube, bei Menotti ist halt das Ding, dass er ja nicht nur Fußballtrainer war, ne? Also Menotti war ja gefühlt ein Intellektueller, der zudem so noch auch, ich sag mal, gerne philosophiert hat, sich gerne in politische Themen, sofern es dann halt zu der Zeit auch möglich war, ne, auch nochmal so irgendwie sich geäußert hat. Und ja, klar, natürlich mit dem Weltmeistertitel ist es schon, dass er einen besonderen Status hat. Ich glaube, dadurch halt auch durch den Erfolg besonders viele Argentinier auch nochmal inspiriert hat. Und wer aber der prägendste ist, ist dann auch wieder schwer zu sagen. Wenn man bedenkt, dass jetzt Bilardo dann vielleicht derjenige ist, der mit Maradona die Blütezeit hatte und auch der Maradona insofern handeln konnte, dass er ihm einfach alle Freiheiten gegeben hat und dadurch dann auch ein erfolgreicher Trainer war. Dementsprechend, das ist, glaube ich, auch die Stärke, gibt es großen Einfluss von vielen guten Trainern. Und ich glaube, das macht es dann auch aus und das führt auch halt dazu, dass du so verschiedenste Elemente des Fußballs einfach irgendwo dargestellt bekommst von verschiedenen Trainern, aber alle irgendwie auf Top-Niveau.
Wenn wir jetzt dazu recherchieren und dann kommen wir immer wieder zu den Begriffen Menotismo und Bilardismo. Also das zeigt mir ja schon, dass diese beiden Trainer schon auch Spielstile, aber generell ein Part von dem argentinischen Fußball geprägt haben. Was bedeutet das, dieses Menotismo und Bilardismo? Für was standen die beiden Trainer?
Bist du, Olli, oder?
Ja, ich sag mal, wahrscheinlich kannst du nämlich sehr gut ergänzen, ne? Weil ich kann jetzt auch nur ein Stück weit, das ist jetzt auch vor meiner Zeit gewesen, ne? Aber auch so das, was man mal sich anschauen kann, was man gelesen hat, was man mitbekommt, ist ja schon so, dass Menotti so eher der Künstler war, ne? Also er wollte schon auch ein schönes Spiel haben und stand auf technisch schönen Fußball. Während Bilardo, ja, ich glaube, deswegen gibt es überhaupt diese Begrifflichkeiten, weil er einfach das, ja, ein krasse Gegensatz dazu, ne? Also Bilardo, wortwörtlich bin ich mir jetzt nicht sicher, darf es mich nicht drauf festnageln, aber sowas wie Fußball ist Krieg, das ist halt Bilardo, ne? Auf gut Deutsch, Scheiß aufs Spiel, hol dir das Ergebnis. Ne? Und ich glaube, das sind einfach so Sachen, die dann...
Ja, Menotti ist auf jeden Fall, ich glaube, wahrscheinlich näher an dieser argentinischen Fußball-DNA dran, auf jeden Fall. Diese schöne Spielerei. Und er war davon überzeugt, eine Mannschaft, die schön spielt, gewinnt immer. Währenddessen, ja, Bilardo, dem war das egal. So, der konnte damit nichts anfangen, so um Schalke zurückzukommen, Hüb Stevens-Fußball ein bisschen, die Null muss stehen und Bilardo nach einem, weiß ich nicht, 3-2-Finalsieg 86 gegen Deutschland angepisst ist, weil es zwei Gegentore gab. So, ne? Es wird ja immer so ein bisschen als Anti-Fußball bezeichnet, aber ich meine, man muss das, glaube ich, auch wirklich im historischen Kontext sehen und dann diese, dass es halt auch zu einer Weiterentwicklung für den argentinischen Fußball geführt hat, der dann vielleicht unter Menotti mal in Schönheit einfach gestorben ist. So, ne? Und einfach dieser Pragmatismus von dem Bilardismo, dass das halt einfach gut getan hat. Wahrscheinlich dann zu viel, ne? In der Zeit, wenn man auch mal so guckt, wie ist Argentinien in den 90er Jahren überhaupt ins Finale gekommen, wie haben die das Finale gespielt, das war ja Drecksfußball eigentlich so, das war ja nicht schön anzugucken, gar nicht. Und das wird dem argentinischen, dieser argentinischen Fußballkunst ja gar nicht gerecht. Und wenn man jetzt auch das wird in die heutige Zeit nimmt, und das Scaloni, der ja beide Elemente so ein bisschen vereint, hat ja auch einen geilen Co-Trainer mit Pablo Aimar, der definitiv so Richtung Menotti ist und Scaloni ja eher so auch als Spieler, wie er war, eher so ein Bilardo-Typ-Spieler war. Und der aber wahrscheinlich unterm Strich mehr von Menotti hat, aber definitiv auch was von Bilardo. Und das sind einfach in Argentinien diese beiden, Menottismo, Bilardismo, das sind die zwei großen Philosophien. Aber ich glaube trotzdem, unterm Strich ist Menotti da die Nummer eins und hat mehr Leute beeinflusst, als jetzt irgendwie Bilardo, der, keine Ahnung, so ein Cholo Simeone oder auch Sabella, der dann gegen Deutschland 2014, das war ja Bilardo-Fußball eher. Und Menotti ist dann eher Guardiola und auch Marcelo Bielsa und José Pekerman. Ne, das sind so Trainer, die er beeinflusst hat. Ne? Also dieses Fußball total, auch Van Gaal, dieses Cruyff-Fußball letztendlich so ein bisschen. Ne? War ja auch die Zeit, so ne? 70er Jahre dann. Und ja, also ich bin ganz klar Team Menotti, auch so vom Style, der Typ war geil, ne? Ist auch so mega, so ein Linker, der stand auf der richtigen Seite, will gar nicht politisch werden, aber doch, großer Fan von Menotti, super, super Typ, leider gestorben.
Also, halten wir mal fest, Menotti und auch Bilardo, Weltmeistertrainer geworden, Scaloni auch, beide vorher haben es geschafft, dann auch in Europa Trainer zu werden. Menotti ja unter anderem bei Barca, aber bei Atletico, Bilardo bei Sevilla. Ist das bei Scaloni auch zu erwarten? Was denkt ihr?
Stimmt. Ich meine, er wohnt ja in Europa, er wohnt ja in Mallorca. Und ich glaube, dass der Schritt für ihn, er wollte ja schon mal aufhören. Ich meine, im Grunde, er hat alles gewonnen, ne? Und eigentlich kann es für Scaloni ja gar nicht mehr besser laufen. Er ist geliebt, ne? Forever so vom argentinischen Volk. Ich meine, man muss auch mal sehen, dass Argentinien ja auch lange nichts gewonnen hat, ne? 86 der Weltmeistertitel, dann, ich glaube, 93 oder sowas, die Copa America. Und da wurde ja lange, lange, lange nichts gewonnen. Und er hat halt jetzt zweimal die Copa gewonnen und einmal den Weltmeistertitel. Und das ist, aber wenn, auch wenn man, ich will mal kurz mal diese, weil wir wollen nicht nur bei Scaloni bleiben, wenn man sich mal sein Staff anguckt, wer da alles dabei ist. Da ist ja Carlos Aimar da drin, du hast Walter Samuel, du hast Roberto Ayala da drin. Und auch zwischen diesen Jungs, ne, gibt es voll viele Connections, ne? So Aimar und Ayala bei Valencia früher zusammengespielt. So Samuel und Scaloni kennen sich aus Samuel Rosario, ne, kennen sich noch aus Newell's Zeiten, so, ne, haben teilweise zusammen auch U20 WM damals gewonnen. Scaloni auch geiles Turnier gespielt hat übrigens. Scaloni auch mit Messi, gibt's auch geile Geschichten. Messi, erstes Länderspiel. War Scaloni auf dem Platz. Die erste Ballberührung von Messi war ein Pass von Scaloni. Pass zurück von Messi zu Scaloni. So, ne? Messi fliegt vom Platz, der Erste, der da ist, der ihn in Schutz nimmt, ist Scaloni. So. Und beide aus Rosario und dann später, als dann ein Scaloni, der U20-Coach war, auch happy war und gute Arbeit gemacht hat mit der U20, als er die Möglichkeit hatte, dann zusammen mit Aimar die erste Mannschaft zu nehmen. So, die haben ja auch erstmal mit Messi geredet, so, ne? Und natürlich, das spielt alles eine Rolle. Und wenn du siehst, was mit Messi allein passiert ist, so in dieser Zeit, klar, aus seiner Komfortzone raus von Barcelona, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer, also nicht auf dem Platz, aber so diese Rolle, die Messi eingenommen hat in diesen letzten Jahren in der Albiceleste, die kannst du ja nicht vergleichen mit dem Messi von früher. Absoluter Leader, absolut. Und diese Harmonie in dieser Albiceleste drin, von dem ganzen Trainerteam, wie die Rollen auch verteilt sind, so, ne, mit Samuel, der der so ein bisschen die Abwehr, das macht ja Scaloni gar nicht, der redet ja diese Drecksaussprüche, macht Samuel zum Beispiel. Einmal dieser feinfühlige Taktiker, so, ne? Und Scaloni so der Kopf von dem Ganzen. Also deswegen, man muss das so ein bisschen als Team sehen, weil sonst wirst du dem gar nicht gerecht. So, ja, und deswegen ist die Albiceleste auch so stark, weil das ist eine Einheit von ganz oben bis zum letzten Mann. So, und das macht die so stark. Und das hattest du vorher nicht so sehr in dieser Albiceleste. Plus so ein paar, wie gesagt, Messi habe ich gesagt, die Maria, diese Alten, gemixt mit so ein paar Jungen, die einfach gut integriert haben. Ein Tormann, der Weltklasse ist, der lange nicht da war. Und da hat einfach viel gepasst. Und deswegen sind die so erfolgreich.
Ja, dieser Staff ist ja ein Gesamtkunstwerk, auch einfach ein Ensemble aus Fußballauren, muss man ja so sagen. Also Walter Samuel, der hat ja schon für jeden Spieler damals was hergemacht, aber Pablo Aimar, einfach auch ein Riesenkicker gewesen und, Ayala. Ja, und dann hast du einen Scaloni, der auch Ex-Profi war, aber der natürlich als Profi nicht so bekannt war. Das Spannende ist, Andreas, du hast im Vorfeld auch schon gesagt, wie viele argentinische Trainer auf dem südamerikanischen Raum Nationalmannschaften trainieren. Wie viele sind das da? Also wir haben, glaube ich, 10 Verbände, ne? Wie viele Trainer sind das?
Genau, also du hast die 10 Länder und es sind 8 argentinische Trainer und du hast nur in Brasilien Ancelotti und in Bolivien Oscar Villegas.
Das ist verrückt.
Und alle anderen sind... Argentino, mit dem bekanntesten wahrscheinlich Bielsa bei Uruguay, aber auch so Ricardo Gareca bei Chile und Fernando Batista Venezuela. Das sind auch sehr, sehr bekannte Trainer. Und auch hier, Olli, nochmal eine Spitze für dich. Gareca ist ja eigentlich einer meiner absoluten Lieblingstrainer. Und der war damals, Vélez Huracán, Finale, wenn du dich erinnerst, war Trainer damals.
Ja, richtig. Also, ja. Erinnere ich mich nicht gerne dran, aber
schmerzt noch.
Ja, du, aber das ist halt auch so, ne? So Leidenschaft, die Leidenschaft. Das ist halt auch, wenn du Huracán magst, ja, da hast du halt auch solche. Aber ja, ich habe jetzt zum Beispiel viel mehr Angel Capa irgendwie im Kopf, ne? Der jetzt weniger Nationalmannschaften gemacht hat, aber für mich einer der Trainer war, der einfach mit die meisten junge Spieler sehr gut entwickelt hat und über den auch viele junge Spieler den Sprung dann nach Europa geschafft haben. Ne? Ich glaube jetzt so, wenn du jetzt so an Pastore denkst, da hatte auch André Kappa sehr, sehr großen Einfluss. Ne? Und es ist halt unfassbar, wie viele Trainer da produziert werden und wie viele Ex-Spieler dann aber auch in den Trainerjob gehen. Also wie viele Spieler auch wirklich die Leidenschaft dann auch weiterhin haben, auch Bock haben auf eine geile Trainerkarriere. Und ich sag mal so, als jüngerer Trainer wie jetzt Scaloni ist natürlich das Schlauste, was du machen kannst, ist natürlich dir solche Leute, solche Legenden da ins Boot zu holen. Ne? Weil es geht ja auch immer irgendwo darum, wie authentisch bist du als Trainer. Und bei so einer Geschichte, du bist jetzt, hast da 20 Leute im Kader, die absolute Weltstars sind. Natürlich ist es dann nochmal ein Stück weit schwieriger als junger Trainer, der jetzt vielleicht nicht diese Karriere hatte, aber mit diesem Staff, mit den Leuten drumherum, auf die ja teilweise die Spieler, die dann in der Nationalmannschaft spielen, die haben ja selber auf ihren Staff dann hochgeblickt irgendwie, das heißt als jüngere Spieler oder als Kinder, Jugendliche, das ist schon sehr clever, muss dann aber auch funktionieren, ne? Also das ist dann halt auch, es reicht nicht, sich einfach die Leute dann reinzuholen. Ich denke schon, so wie ich es jetzt so einschätze bei Scaloni, der hat sich da auch sehr viel Gedanken gemacht und genau aussortiert, genau geschaut, wen kann ich für welche Geschichten in meinem Staff dann gut einbinden. Und ist halt so, ne? Es hat dann dreimal mehr Wert, wenn du junger Verteidiger bist und dann kommt Samuel und erzählt dir irgendwelche Erfahrungen von seinem Europapokalfinals oder was auch immer und oder stärkt dich einfach nur, das pusht dich ja enorm und das ist halt glaubwürdig, weil dem kaufst du ja alles ab.
Na, und hier Pablo Aimar ist ja auch Lieblingsspieler von Messi, ne? Darf man ja auch nicht vergessen.
So, ne? Hat auch einen gewissen Einfluss, ja. Apropos Messi war ja auch mal Jugendspieler, genauso wie Angel Di Maria und alle großen Spieler. Und das bringt mich auch schon zu unserem zweiten großen Thema in dieser Episode, nämlich den Nachwuchsfußball in Argentinien. Teil 1 haben wir ja schon darüber gesprochen, wie millionenschwer manche Spieler schon mit 18 sind in Argentinien. Teilweise hast du deine Finger im Spiel, Andreas. Andererseits die großen Manager. Das Interessante ist ja da letztendlich auch, was prägt so einen argentinischen Nachwuchsfußballer auf dem Weg hin zum Profifußball, hin zum Geld, hin zu dem Sprung vielleicht auch nach Europa, den die ganz Großen dann schaffen, aber ja auch in die USA, und da können sie auch schon ganz gut Geld verdienen, in den MLS und. Messi ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel, weil er ja dann auch früh von Barcelona gefordert wurde, die ihm ja auch viel bezahlt haben, dann in puncto Therapie war das, glaube ich, ne? Aber so ein argentinischer Spieler, der hat es jetzt nicht so leicht, würde ich mal behaupten, wie in Deutschland. Der muss sich durch deutlich mehr Widerstände insgesamt in seinem Leben kämpfen, aber auch in Bezug auf Fußball, oder? Die Distanzen sind ja teilweise schon extrem.
Ja. Also Buenos Aires ist einfach riesig, so. Also das kann man sich wirklich, ich meine, ich wohne jetzt in Berlin und ich empfinde Berlin auch als sehr groß, aber das ist ein Klacks gegen Buenos Aires und halt auch dieses ganze, Verkehrsaufkommen, so, ne? Wie lange brauchst du wirklich, um von A nach B zu kommen? Wie regelmäßig fahren da Busse oder irgendwelche Öffis, oder heute kannst du vielleicht halbwegs mehr oder weniger mit dem Fahrrad durch Buenos Aires fahren, aber das ist auch erst seit ein paar Jahren, dass sie überhaupt an gewissen Stellen Fahrradstraßen haben oder so. Also es ist einfach nochmal ein ganz anderes Chaos. So, und auch die Orga. Ne? Also wenn man sieht, wir haben hier in Deutschland die ganzen NLZ und Fahrdienste und hast du nicht gesehen, und das gibt es ja alles gar nicht in der Form in Argentinien. Und du musst halt über viele Jahre durch sehr, sehr, sehr viele Widerstände erstmal gehen. Und dann reden wir noch gar nicht so über diese familiären oder wo wohnst du? Wohnst du vielleicht in irgendeiner Art Ghetto oder sowas, und deine Kumpels verticken irgendwie Drogen oder sind bewaffnet oder machen irgendwelche Raubzüge, sowas. Das ist ja auch Realität von vielen. So Beispiel Carlos Tevez, der vor der Apache kommt, wo eines der heißesten Pflaster in ganz Argentinien. Und das kann man ganz schwer greifen, was das wirklich bedeutet. Und wenn dann einer mal wirklich dann debütiert bei den Profis und dann mal vielleicht als Stürmer oder so mal ein Tor macht, und dann stehen die da und weinen, so ein Baum vom Typ oder so, ne, und weint dann vor Live-Kamera und so, weil ey, der Weg dahin ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen sind die meisten Argentinier, also erstmal sehr emotional, aber halt auch hoch motiviert. So das, was man manchmal, Olli, da kannst du, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, zu dem europäischen oder deutschen Fußball mit den ganzen Systemen und Youth League, und die sind ja gefühlt mit 20 schon, hast du alles schon gewonnen und alles schon gemacht und hast einen Sponsoring-Vertrag und verdienst mehr als dein Vater. Und in Argentinien ist so, da gibt es auch gute Verträge für Jungspieler. Aber der Normalsatz, wenn du da, sagen wir mal, bei einem Durchschnittsclub spielst in der ersten Liga, wenn du da als ersten Vertrag, wenn du da $5.000 machst im Monat, dann ist das viel. So, die meisten sind drunter, so für einen Erstvertrag. So. Und das sind ganz andere Dimensionen. Und deswegen feiere ich auch den Argentinier so ab, als Fußballer und auch so als Mensch, weil er einfach sehr, sehr, sehr viel Scheiße gefressen hat, um dahin zu kommen, wo er ist. Und deswegen halt auch sehr emotional und auch sehr dankbar und motiviert ist.
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass natürlich in Deutschland, Gott sei Dank, sagt man im Durchschnitt der Jugendliche, der fällt ja weicher. Ne? Also selbst wenn es dann auch nicht klappt mit der Profikarriere, hast du ja einfach in Europa so viele Möglichkeiten trotzdem. Ich will jetzt nicht sagen Exit-Plan, weil den brauchst du ja nicht, aber schon auch auf verschiedenste Art und Weisen kannst du halt erfolgreich sein im Leben, ne? Oder kannst du eine Uni-Karriere starten, kannst dir sämtliche Ausbildungsberufe aussuchen. Und ich sag mal so, diese Motivation, überhaupt einen Exit erstmal zu finden, die ist an sich ja schon dann viel größer bei einem argentinischen Jugendspieler, ne? Also der ist ja vielleicht dann per se schon viel bereiter, noch mehr über seine Grenzen zu gehen oder auch viel weiter zu gehen, viel mehr zu investieren als jetzt ein europäischer Jugendspieler. Einfach auch aus dem Grund, weil es vielleicht die einzige Möglichkeit für ihn ist, irgendwie ein cooles Leben für sich und seine Familie da zu haben. Ne? Manchmal ertappt man sich ja auch als Trainer hier so, dass man denkt, dem einen oder anderen Spieler, den würde ich mal gerne so eine Woche nach Argentinien schicken, ne? Damit er einfach mal sieht, was für ein Privileg es wirklich ist, hier in Deutschland aufzuwachsen und hier auch diese ganzen Möglichkeiten generell, aber vor allem in einem NLZ, ne, zu haben. Und das ist erklärbar, aber auch sehr deutlich, wenn du dann auch zum Beispiel so A-Jugendspiele mal siehst. Ne? Also es sind jetzt nicht nur auch die Brasilianer. Ne? Ich habe dann da ein A-Jugendspiel, ich glaube Palmeiras hat da gespielt hier in Deutschland, das ist glaube ich auch 2 Jahre her, gegen mehrere A-Jugendmannschaften, und ich kann mich erinnern, wie dann auch sogar auf Schalke Trainerkollegen zu mir kamen, die dann gefragt haben, so, was machen die anders? Also warum haben wir das Gefühl, wenn wir gegen die spielen, da ist einfach so 100-mal mehr Engagement, Aggressivität, aber auch einfach nur so Wille zu spüren, wie die in so ein Spiel gehen. Ne? Und ja, also in der Tat ist es, wie Andreas schon sagt, ein sehr, sehr weiter Weg für jemanden in Argentinien ist, nach oben zu schaffen. Zudem kommt ja noch die Konkurrenz dazu, ne? Dass einfach jeder Fußball spielt. Ne? Also das ist ja auch nochmal Volkssport an sich. Und ich glaube schon, dass das, du hörst natürlich nie, wie viele fallen jetzt davon irgendwie rechts und links runter. Ne? Also ich hatte mich das gefragt, ich habe mir eine Trainingseinheit angeschaut, auch damals Udakan, und die haben, glaube ich, um 9:30 trainiert oder so. Und dann habe ich auch mal gefragt, so, wie sieht's aus mit Schule? Da haben mich ganz viele Leute mit ganz großen Augen angeguckt. So, ne? Was für Schule? So, die wollen hier Fußballer werden, ne? Und die haben das gar nicht so verstanden, dass ich da irgendwas in Frage gestellt habe. Aber das führt sicherlich natürlich dann auch dazu, du musst alles reinhauen, um irgendwie in deinen Weg gehen zu können, Profi werden zu können. Bist dann aber noch lange nicht fertig, so wie Andrea sagt. Ich sag mal so, als Zweitligaspieler in Deutschland, dann hast du schon, eine ganz, ganz gute Basis irgendwie, um auch längerfristig vom Fußball leben zu können. Ja, und dort überhaupt nicht. Ne? Wir sprechen da von Spielern bei sehr bekannten Vereinen, die da umgerechnet vielleicht, 2.500 Dollar irgendwie verdienen, was da schon unheimlich viel ist, aber natürlich nicht, irgendwie nicht reicht, um sein ganzes Leben davon irgendwie zu profitieren. Und das schaffst du halt erst, wenn du dann wirklich nach Europa gehst, ne, und dieses große Ziel dann erreichst. Und dementsprechend bist du halt auch bereit, alles für diesen Traum, für dieses Ziel reinzuwerfen und vielleicht auch sogar über sämtliche Grenzen des für uns Normalen zu gehen.
Ja, es klingt sehr danach, dass diese Gier, das zu schaffen, am Ende halt viel ausgeprägter in vielen Fällen ist. Also das gar nicht abstreiten, dass es in Deutschland nicht auch sehr, sehr viele ehrgeizige Jugendspieler gibt, aber auch mittlerweile eben auch durch Wohlstand geprägt. Das jetzt vielleicht nicht mehr so viel bedeutet wie in Argentinien, weil das da auch dann mehr dahinter steckt. Aber ja, beste Beispiele sind hier, teilweise werden 8-Jährige 2 Stunden ins NLZ gefahren oder die Spieler von irgendwoher mit Fahrdienst, auch mit einer Anspruchshaltung. Ja klar, muss ja Fahrdienst kommen, ihr wollt mich ja haben als Spieler. Versus, ich glaube, Andreas, du hast erzählt im Vorgespräch, Angel de Maria, der auf dem Gepäckträger seiner Mama vom Fahrrad dann mitgenommen wurde und irgendwie da transportiert wurde hin zum Gelände, zum Training, zum Spiel. Also ein, vereinfachtes Beispiel, was aber, glaube ich, schon vieles aufzeigt. Olli, du hast dir ja auch viele Fußballschulen dort angeschaut. Was war so das Einprägendste? Was ist auch so, das Flaggschiff des argentinischen Nachwuchsfußballs? Kann man das sagen? Gibt es da so eine Akademie, die über allem steht? Oder ist das so ähnlich wie in Deutschland, dass du das gar nicht so sagen kannst, weil jede Akademie so seine Unterschiede hat und der VfB Stuttgart viel rausbringt? Klar, Dortmund aber auch viel einkauft, so 17 und 19 erst. Wie ist das in Argentinien?
Also ich glaube, so was so jetzt konkrete Zahlen natürlich angeht, die kann ich jetzt ja nicht liefern, welcher Club jetzt zum Beispiel in den letzten 10 Jahren am meisten, da kann vielleicht Andreas sogar ein Stück weit noch mehr zu sagen. Trotzdem ist es schon so, dass man immer mal wieder, wenn man es beobachtet, also River Plate, natürlich die Großen, ich sag mal so die Großen, 5 Clubs, die haben schon vielleicht sogar, eher so die 4, wenn man jetzt Racing ein bisschen rausnimmt, aber ich sag mal, River Plate, Boca, aber auch Estudiantes und auch in Buenos Aires wieder Vélez Sarsfield. Ich glaube sogar Vélez Sarsfield aktuell ganz, ganz gut. Ne? Viele, viele Meisterschaften gewonnen in den letzten Jahren, viele Spieler rausgebracht. Also das ist schon ein heißer Kampf dort. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, die und die ist jetzt so eine, ne, so ein Stücker wie La Masia oder so. Ne? Aber es ist halt auch nicht so, dass jetzt nur die Großen ausbilden. Ne? Also es gibt dann trotzdem auch einige Vereine, die dann eher bekannter sind, vielleicht dann auch Jugendspieler zu fördern, vielleicht auch so in den Jungprofi-Jahren. Huracán ist einer der Clubs, der einfach das auch immer ja, so praktizieren musste, weil irgendwie zu alle paar Jahre irgendwie die meisten Spieler dann auch wieder weggeholt wurden. Ich glaube, Andreas, wir beide haben uns auch schon mal über Lanús unterhalten, die auch ein kleinerer Verein in Buenos Aires oder in der Region Buenos Aires, die aber trotzdem ja immer wieder Jugendspieler rausbringen und ja vielleicht noch Argentinos Juniors, so als Club von Diego Armando Maradona, hat da auch sicherlich noch so seinen Anteil. Pauschal kann man das nicht sagen, es ist schon ein großer Konkurrenzkampf, auch alles auf einem sehr ordentlichen Niveau, wenn man bedenkt, wie viele Spieler davon ja auch dann den Sprung in Europa auch wirklich schaffen. Und ja, ich glaube, so kann man das so in ungefähr beurteilen.
Andreas, ja, wie nimmst du das wahr?
Ja, hat Olli ganz gut zusammengefasst. Also die letzten Jahre gibt es schon nochmal ein paar Clubs, die so ein bisschen diese River und Boca Vormachtstellung immer mehr angreifen. Also gerade Vélez jetzt von den 6 Kategorien letztes Jahr 4 gewonnen zum Beispiel. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn du jetzt Jungspieler bist bei River Plate, der so wie hier auch bei Bayern oder so, der Step ist natürlich bei Vélez Sarsfield um einiges oder Huracán oder wie auch immer um einiges einfacher als jetzt bei River oder bei Boca da in die erste Mannschaft zu kommen. Oftmals ist es ja, wir haben vorhin mal über Balerdi oder Antelmino oder so geredet. Boca zum Beispiel hat, wenn da einer mal dann tatsächlich debütiert, die sind ja schon mega weit. So, ne, die sind ja eigentlich, könnten die schon 2 Jahre locker irgendwie oben mitspielen. Wir haben die Lolo jetzt gerade wieder so einen Innenverteidiger, der jetzt gerade jetzt dieses Jahr so rausgekommen ist, so ein bisschen. Die sind schon zu weit, um wenn die woanders gespielt hätten, die wären jetzt schon 3 Jahre irgendwie vielleicht erste Liga oder so mit 17 oder sowas. Das schaffst du halt, das schaffen nur die absoluten Ausnahmen, so wie so Mastantuno oder Echeverri bei River. Und man muss aber dazu sagen, River und Boca, die scouten halt auch ein bisschen mehr. Die haben halt auch mehr Kohle, so gerade River. Die scouten halt innerhalb des Landes auch nochmal ein bisschen stärker als jetzt so ein kleiner Verein wie vielleicht Lanús oder sowas. Aber so hat jeder auch ein bisschen seinen Vorteil. Lanús liegt so ein bisschen im Süden der Stadt. Also alles, was dann so Zona Sur ist, können die halt auch ein bisschen besser abfischen dementsprechend. Aber ich glaube schon, dass das ist sehr eng beieinander. So, und wir haben jetzt dieses Jahr, jetzt in 25 ist Boca wieder so über die ganzen Kategorien jetzt gerade die Nummer 1. Aber du hast halt auch gewisse Fluktuationen, es kommt drauf an. Manchmal hast du vielleicht, um jetzt mal einen Namen zu nennen, Hugo Tocalli, der sehr stark in diesem Jugendbereich ist, der ist jetzt gerade bei Independiente, der einfach sehr viel Einfluss hat, der kann halt alleine, so wie in Elgar zum Beispiel auf Schalke, ne, da kommen Spieler alleine um, nur weil er irgendwie Chef der Akademie ist, um da ausgebildet zu werden. Und deswegen, wenn da mal so einer dann wechselt innerhalb der Liga, dann können sich dann auch solche Strukturen mal wieder ein bisschen verschieben. Und aber wenn wir jetzt nur, sagen wir mal, über diese Nationalspieler jetzt reden, da ist River schon ganz klar die Nummer 1. Also so auch so historisch wird auch so der technisch beste Fußball, sagen wir mal, ausgebildet. Und das wird schwer für alle Konkurrenz, die jemals davon vom Spitzenplatz runterzuholen.
Worauf legen denn diese Fußballschulen Wert oder generell, worauf wird im argentinischen Nachwuchsfußball Wert gelegt, auch im Vergleich zum deutschen Nachwuchsfußball?
Ja, also ich sag mal, erstmal ist es beeindruckend, was für eine Masse an Spielern die abdecken, ne, durch die Fußballschulen. Also wenn du bedenkst, dass jetzt so ein Verein wie River Plate, die werden wahrscheinlich alleine in Buenos Aires 30 Fußballschulen haben und dann im ganzen Land wahrscheinlich 300 bis 500. Ne? Und dementsprechend hast du natürlich auch in so, wenn du jetzt so siehst, in Deutschland so als Vergleich, hast du dann bei einem Club eine C-Jugend, ne, sagen wir mal eine U15 mit 20 Spielern. Durch das System der Fußballschulen hast du aber eigentlich Zugriff auf 30 U15-Mannschaften innerhalb der Stadt und dann nochmal im ganzen Land. Ne? Also das ist einfach so eine unheimliche Masse an Schulen an sich, aber die dann auch sich um Spieler kümmern. Und da, die Schulen, die ich beobachtet habe, also ich fand es sehr spannend, mit den Trainern dort zu sprechen, war total erstaunt. Alle Trainer mit einem sportwissenschaftlichen Background, sehr viel Erfahrung. Und in den Fußballschulen selber halt, ja, wir sprechen ja in Deutschland immer vom NSC, wir wollen immer den Straßenfußball kopieren. Die schaffen es aber wirklich, weil die spielen einfach Straßenfußball. Ja, also die spielen dann auf ihren Betonplätzen oder einige Fußballschulen, die dann irgendwie am Stadion dran sind, ne? Aber es ist meistens jetzt nicht sehr, sehr luxuriös ausgestattet. Und ja, dort auch in der Ausbildung geht es, ist mehr über dieser spielerische Ansatz, ne, dass du natürlich über viel Zocken quasi dann Spieler weiterentwickelst. Es ist jetzt weniger, dass du da so normale Mannschaftstrainingsformen, die ich jetzt in den Schulen an sich gesehen habe. Ja, und trotzdem hast du als Verein Zugriff auf alles. So, und dadurch hast du natürlich eine Anzahl, die sich da nochmal rausfiltern kann und eine gewisse Spitze dann mit sehr viel Qualität in einem Jahrgang. Und ich glaube, es ist jetzt weniger das Inhaltliche, womit die Argentinier dann glänzen, sondern eher mit der Struktur, die dazu führt, dass Spieler irgendwo schon recht früh Widerstände überwinden müssen und trotzdem sehr viele Ballkontakte auch schon haben.
Kurz zum Verständnis noch, bevor du reingehst, Andi. Das heißt, diese Clubs haben für die jeweiligen Altersbereiche schon ein eigenes Team, aber zusätzlich noch ihre Fußballschulen in der Stadt, in der Region verteilt. Und die laufen auch, die Fußballschulen spielen im Ligabetrieb mit oder ist das dann nochmal separiert? Die spielen eigentlich in irgendwelchen anderen Vereinen, gehen aber zu dieser Fußballschule, um ausgebildet zu werden. Wie ist das?
Also es gibt jegliche Formen, ne? Ist schon so, dass die Vereine natürlich dann nochmal so eine Mannschaft, ich sag mal so, die sie jetzt selber vielleicht am nächsten zum Campus oder zum Stadion dann haben, ne? So als ihre erste U15 dann irgendwo, die dann auch am Spielbetrieb teilnimmt. Es ist aber jetzt auch nicht nur ein argentinisches Ding, ne? Also auch diese Art und Weise so zu arbeiten, das hast du halt auch in einigen europäischen Ländern, ne? Aber wie genau dann ja, man sich da auch so auf Verbandsebene irgendwie einigt, um gewisse Strukturen, was jetzt so den Wettkampf angeht, wie genau das abläuft, weiß ich nicht. Aber da kannst du sicher sein, dass die ihren Spielern schon sehr viel Wettkampf beibringen, ne? Und das davon auch lebt.
Das klingt ja ähnlich auch wie in Portugal, ne? Wo die großen Clubs sich auch im ganzen Land verteilt quasi ihre Akademien stehen haben und den Zugriff, also die haben ja einen viel größeren Spielerpool als jetzt, ich sage jetzt mal vereinfacht, in Deutschland haben wir jetzt hier diese Kooperationsvereine, ne, die bei den NLZs dann zusammenhängen, aber ehrlicherweise vom Gefühl her ist das bei den meisten eher so eine PR-Aktion als wirklich inhaltlich gelebt. Klar, also manche schaffen darüber auch einfach einen frühestmöglichen Kontakt zu dem Spieler und einen frühestmöglichen Zugriff. Ich wohne hier im Rhein-Main-Gebiet in Mainz und da ist einfach gigantisch, wie viele große Nachwuchsleistungszentren und Bundesligisten da halt einfach drauf zugreifen wollen. Dementsprechend bringt das da schon was. Aber das wirkt irgendwie ein bisschen professioneller, wenn du jetzt erzählst über Fußballschulen, beziehungsweise hat es ja auch nochmal identitätsstiftend nochmal einen ganz anderen Faktor, wenn du weißt, du bist in der Fußballschule von River oder von Boca, als wenn du bei, keine Ahnung, jetzt beim TSV Schott Mainz, dem Ausbildungs- oder dem Kooperationspartner von Mainz 05 bist.
Was man, glaube ich, auch schnell mal unterschätzt in Argentinien, ist die wirklich diese, und das ist ganz unabhängig von jetzt mal großen Namen, ob das ist Boca River oder irgendwie ein Dorfverein ist, diese Vereinstruktur ist extrem stark. Also es ist es ist sehr familiär und im Großen und Ganzen, wenn man mal Argentinien, ist mal weg vom Fußball, wenn man mal sieht, wie stark Argentinien in so vielen Sportarten ist, für ein Land, das eigentlich kein Budget hat, um diese Sportler richtig zu fördern. So, da ist sehr viel Herzblut, da ist sehr viel Gemeinschaft Und diese, ich kenne das von damals, weißt du, ah, wir gehen in den Club, wir gehen in den Club, wir gehen jeden Tag in den Club, so. Weil das ist halt unser Leben, wir leben das im Club. So, und das ist, also jetzt mal ganz losgelöst von, ich spiele da Fußball. Nee, da ist heute die und die Veranstaltung, nee, ist heute das und der, wir gehen jeden Tag dahin. Und du gehst nicht alleine, du gehst mit deinen Kumpels, du gehst mit deinen Eltern, du gehst mit allen. So, und deswegen ist das, das stimmt, das ist natürlich wahrscheinlich eine extra Portion Motivation, wenn du da irgendwie River oder Boca draufstehen hast, aber im Großen und Ganzen, wenn du mal die Interviews von den, egal bei welchen Vereinen die gespielt haben, ey, die feiern alle ihre Clubs ab. So, weil das für die ist Familie und das wird anders nochmal gelebt. Das hat einfach nochmal einen wichtigeren Stellenwert und das ist, gibt's sogar Seminararbeiten darüber. Also das Erfolgsgeheimnis der argentinischen Clubs ist ein mega interessantes Thema.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass dort die Vereine natürlich auch nochmal, also du hast ja auch Schulen von River Plate, Kindergärten von River Plate, dass gerade die Vereine auch, ja, ich sag mal so da auch nochmal in verschiedenste Bereiche Einfluss nehmen. Ne? Es ist ja auch so, als Mitglied eines Clubs, dann ja, in Deutschland hast du dann ja wahrscheinlich irgendwie mehr Zugriff auf Tickets, bist eingeladen zur Jahreshauptversammlung. Aber das, was Andreas halt gerade beschrieben hat, das Clubleben ist da ja auch nochmal viel breiter ausgelegt. Ne? Also du bist Mitglied im Club, hast dadurch Zugang zu Fitnessstudio, zu Schwimmbädern, die dann von den jeweiligen Vereinen irgendwie auch nochmal ja, betrieben werden. Und ja, wie schon gesagt, das ist dann das alltägliche Leben im Club irgendwie ja, zu führen. Ne?
Jetzt sind wir ja in der Gegenwart. Wir haben auch schon über Weltmeistertrainer Scaloni gesprochen. Habt ihr das Gefühl, dass durch diesen neuerlichen Weltmeistertitel und große Absenz von großen Titeln gewesen lange Zeit, in dem Land, im argentinischen Fußball sich was verändert hat? Oder was sind auch generell gerade so die Themen, die den argentinischen Fußball bewegen?
Naja, du hast halt, ich glaube, die Liga ist erstmal losgelöst davon. Da hat sich, glaube ich, jetzt erstmal wenig geändert. Die ist halt erstmal, glaube ich, geprägt von irgendwie einem gewissen Chaos, der da vorher 30 Teams in Liga 1 zum Beispiel und auch die zweite Liga, also die hat so ein bisschen ein Orga-Problem schon seit längerer Zeit und was auch für den Fußball nicht gut ist, weil du kannst dir ja vorstellen, dass dann letztlich die Qualität auch ein bisschen drunter leidet, wenn du quasi gefühlt zwei Ligen in der ersten hast, so. Aber auch so unter den Fans, sage ich jetzt mal, wenn die Albi Celeste spielt, war immer ein mega Hype drum, egal zu welcher Zeit. Ich glaube auch nicht, ich hab jetzt nicht wahrgenommen, dass die irgendwie erfolgsverwöhnter, wahrscheinlich wird das irgendwann auch mal kommen, so, weil man doch irgendwie alles gewinnt und auch jetzt die Quali. Ich meine, Argentinien ist aktuell die klare Nummer 1 in Lateinamerika und wann konnten wir das mal sagen? So, wie lange ist das her? Liegt natürlich auch daran, dass Brasilien extrem abschwächelt auch. Aber ich sag mal, dass Argentinien so klar da oben steht, das ist eigentlich unglaublich. Aber da muss man auch mal sehen, wenn jetzt irgendwie Messi aufhört und Di Maria, diese Generation dann aufhört und ob sie das wirklich dann noch so lange konservieren können, weil wenn wir nur auf den Clubfußball gucken, da sieht es ja dann wieder ganz anders aus. Argentinien hat gar keine Chance mit Brasilien mitzuhalten. Das sind ganz andere Budgets, also wirklich 0,0 Chance. Die können es nur irgendwie schaffen, über diese, wie wir gerade geredet haben, diese Vereinsstruktur, Talente fördern, da rausbringen, sich über Verkäufe finanzieren. Aber da ist kein Geld da. So, ne? Du kannst da innerhalb des Kontinents einfach mit Brasilien überhaupt nicht mithalten. Und das wird muss man gucken, wann das zum Problem wird für die Clubs. Ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung. So auch nicht für Boca und River, die ja auch. Mein River ist gestern rausgeflogen. So, ne? Gegen Palmeiras, gegen vielleicht die beste Mannschaft. Aber trotzdem, die Argentinier spielen einfach eigentlich keine Rolle mehr. So bei den großen Titeln im Clubfußball.
Wie siehst du das, Olli?
Also ich sag mal so, es war ja immer irgendwie ein Hype um Fußball in Argentinien. Ne? Ich glaube schon, dass es, was jetzt so Leidenschaft der Leute, ne, und sowas angeht, dass das ich glaube, für alle im Land einfach sehr, sehr wichtig war. Ne? Einfach so ein ich glaube, vielleicht habt ihr die Bilder gesehen mit der Drohne, die da am Plaza de Mayo. Es war ja unglaublich, ne? Und ich habe mit Argentiniern gesprochen, die mir gesagt haben, Also das letzte Mal hat man so viele Menschen auf der Straße bei der Beerdigung von Perón gesehen. Ne? Also das ist schon etwas, bei dem man gespürt hat, das ganze Land sehnt sich nach diesem Erfolg. Aber jetzt also, was die Spieler an sich angeht in Argentinien, auch die Gefragtheit der Spieler in Europa, ich glaube, dass dazu bedürfte es nicht einen Weltmeistertitel. Ne? Also die hatten vorher Weltklasse, die werden danach Weltklasse haben, und ich glaube, so die Anzahl der Profis, die dann auch rausgebracht wird, ist wahrscheinlich auch gleichbleibend sehr hoch. Ne?
Ja, vielleicht können wir damit auch abschließen. Ich brauche eure Tipps, eure Hot Takes. Welche argentinischen Spieler bzw. welche argentinischen Trainer werden wir als nächstes auch groß in Europa sehen?
Also ich fange mal mit Trainern an, das bin ich leichter für mich. Also ich glaube wirklich, dass Scaloni noch eine wahnsinnige Karriere vor sich haben wird. Ne? Also jetzt nicht nur aufgrund des Weltmeistertitels, den er schon gewonnen hat. Einfach glaube ich, dass auch aufgrund seines Alters, aufgrund des Netzwerks, den er hat, aufgrund des guten Namens, den er einfach auch weltweit hat, dass er sicherlich da auch früher oder später eine Karriere, sei es in der Premier League, wo auch immer, haben möchte. Also das glaube ich schon, dass da sein Weg trotz des frühen Erfolges noch lange nicht zu Ende ist.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, so Diego Milito ist so ein Trainer, der mir sehr gefallen hat, so die letzten Jahre. Auch Gabi Heinze, wobei seit seinem MLS-Engagement das extrem gelitten ist, ja Co-Trainer ja bei Arsenal London gerade. Aber an sich auch sehr, sehr interessanter Typ auch, so, ne? Vielleicht ein bisschen zu krass hier und da. Und dann gibt es noch einen, der war lange unter Becasese, der jetzt bei Ecuador Nationaltrainer ist. Der heißt Nicolas Diez, der ist aktuell Trainer von Argentinos Juniors, den ich ganz gut finde. So, ob das dann reicht, weil du hast ja, wenn du argentinischer Trainer bist, du hast Erfolg, du hast ja wahnsinnig viele Angebote. Weniger aus Europa, da sind gar nicht so viele, wie man meint immer, aber so aus Lateinamerika, und die auch gut bezahlt sind. So, wenn du jetzt irgendwie dann in Mexiko arbeitest oder so, gerade, oder in Brasilien, wahnsinnig viel Geld. Und deswegen ist dieser Schritt für viele sind auch verwurzelt, sehr familiär. So, ne? Ich muss nicht zwangsläufig auch nach Europa, wenn ich gute Alternativen habe in Amerika, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es schwer, da bei den Trainern wirklich eine Aussage zu treffen. Aber natürlich bei so ehemaligen, so wie Milito oder Heinze, ja, die erwarte ich schon früher oder später. Also gerade Milito, also der Next Step für ihn muss eigentlich nach Europa. Und ich habe mich eigentlich gewundert, warum es nicht schon passiert ist.
Und das ist der Diego Milito, der auch Champions League-Sieger geworden ist, oder?
Genau, ja. Yes. War jetzt auch Finale Copa Libertadores in Buenos Aires. Ich war bei dem Spiel. Hat er bittererweise verloren, obwohl sie 90 Minuten lang Überzahl gespielt haben, haben sie 3-1 verloren. Das hat ihn, ja, das wenn das anders ausgegangen wäre, glaube ich, dann wäre er heute nicht bei Chivas, sondern wäre wahrscheinlich in Europa. Aber gut, so läuft es halt manchmal.
Was noch nicht ist, kann ja noch werden letztendlich. Ich bedanke mich für eure komplette Expertise. Wahnsinn, wie tief man in so eine Fußballnation reindiven kann. Wie bei Ghana, ehrlicherweise, wo ich auch gedacht habe, boah, krass, also 99% von dem, was ich gehört habe, wusste ich nicht vorher so. Vielleicht bei Argentinien ein bisschen mehr, weil Weltmeister kennst du noch mit Lionel Messi natürlich mehr. Aber da war vieles Spannendes, Neues, Inspirierendes dabei. Und ich werde die Entwicklung und vor allem eure Hottakes, gerade Andreas, deine Trainer, die du da auf dem Zettel hast, auf jeden Fall verfolgen. Scaloni ja ohnehin, gerade weil im nächsten Jahr ja auch die Weltmeisterschaft ansteht in USA, Mexiko und Kanada. Und an der Stelle vielen Dank nochmal. Und wir hören uns.
Danke, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Alles Gute. Okay. Mach's gut.
Ciao, ciao.